Zusammen Weihnachten feiert. Ich habe mir überlegt, oder ich weiß gar nicht so genau, die wievielte Weihnachtspredigt ist es eigentlich für euch? So, es gibt ja irgendwie Predigten, die gibt es jedes Jahr, oder? Und wahrscheinlich hat man schon zigmal Weihnachten gefeiert, Weihnachtspredigten gehört, die Weihnachtsgeschichte gelesen. Und ich habe mir überlegt, was gehört denn eigentlich für uns oder was erwarten wir von so einer Weihnachtspredigt? Ich finde es als Pastor gar nicht so einfach, an Weihnachten immer zu predigen. Die Leute erwarten vielleicht was Besonderes oder was Inspirierendes. Andere erwarten was Traditionelles. Es gibt wieder Leute, die denken, es muss unterhaltsam sein oder vielleicht was Hilfreiches. Und ich habe gedacht, heute möchte ich mal ganz bewusst eine besondere Geburtsgeschichte mit uns anschauen. Denn wenn man als Pfarrer und als Theologe sich mit Weihnachten befasst, dann merkt man, vielleicht auch als normaler Christ, dass die Geburtsgeschichte ja zweimal in der Bibel berichtet wird. Einmal diese klassische Geschichte im Lukas-Evangelium. Lukas legt da viel Wert darauf, was da passiert ist an diesem Geburtsabend, dass die Engel erschienen sind, dass die Hirten gekommen sind. Es gibt wahrscheinlich kein Krippenspiel, wo keine Hirten vorkommen. In den Krippenspielen kommt ja auch ganz viel Zeugs vor, was gar nicht in der Bibel vorkommt. Zum Beispiel, dass sie keinen Platz in der Herberge hatten und da ein böser Hotelmanager sie rausgeschmissen hat. Steht ja gar nicht in der Bibel. Es steht nur, dass für das Kind kein anderer Platz war und dass man es deswegen in eine Futterkrippe gelegt hat. Es steht kein Ochs und Esel in der Bibel, keine drei Weißen, sondern nur Weiße und lauter Zeugs. Kommt in den Weihnachtskrippenspielen vor, die wir in der Bibel überhaupt nicht finden, die halt Tradition sind und die man auch machen kann, aber wo man einfach sich bewusst sein muss, das kommt so eigentlich gar nicht in der Bibel vor. Und im Matthäusevangelium, das zweite Buch, wo die Geburtsgeschichten von Jesus berichtet werden, ist es noch ganz spannend. Da erzählt Matthäus seine Version von der Geburtsgeschichte. Und die möchte ich gern heute mal mit euch anschauen. Ihr werdet gleich merken, da gibt es kein Lametta, da gibt es keine Hirten, da gibt es keine Schafe. Da kommt nicht mal der Begriff Bethlehem vor, sondern Matthäus nimmt eine ganz andere Perspektive. Er stellt von vornherein die eigentliche Bedeutung von Weihnachten ins Zentrum. Und ich lese euch mal den Text vor, Matthäus 1, Vers 18 bis 25. Dies ist die Geschichte der Geburt von Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Das ist die Weihnachtsgeschichte im Matthäusevangelium. Und das steht im Zentrum dessen, was Matthäus wichtig war. Und das war offensichtlich auch eine Geschichte, die sich die ersten Christen erzählt haben. Denn das, was wir in der Bibel lesen, was wir in den Evangelien lesen, geht ja auf das zurück, was man sich gegenseitig erzählt hat. Judenchristen haben diese Geschichten überliefert, haben sie sich gegenseitig erzählt. Maria und die anderen Kinder von Maria waren ja auch Teil der ersten Gemeinde in Jerusalem. Jakobus, sein Bruder, oder Halbbruder von Jesus, war auch einer der Gemeindeleiter in Jerusalem, lesen wir in der Apostelgeschichte. Und so bekommen wir Geschichten zu hören, die den ersten Christen wichtig waren. Und Wenn du zu der Sorte Mensch gehörst, die sagt hier, Weihnachten ist für dich ein Rätsel oder Weihnachten ist für dich erklärungsbedürftig oder Weihnachten ist irgendwie, du kannst mit Weihnachten nicht viel anfangen, dann bist du eigentlich in guter Gesellschaft. Denn das Erste, was dieser Text uns zeigt, Weihnachten ist völlig erklärungsbedürftig. Und das finde ich eigentlich auch das Spannende an diesem Text. Für mich ist es auch ein Hinweis, dass es eigentlich ein historischer Bericht ist. Dass es nicht nur eine Heldengeschichte ist oder irgendwie eine übernatürliche Wundergeschichte. Das auch. Aber sie erzählt von einem Vater, von Josef, der mit der Situation völlig überfordert ist. Josef hat von Maria erfahren, das erzählt Matthäus an der Stelle gar nicht, was mit Maria im Detail passiert ist, sondern er stellt einfach fest, sie ist schwanger vom Heiligen Geist. Und diese Information hat Josef auch erhalten. Und was ist seine erste Reaktion darauf? Pustekuchen, was erzählst du mir? So wird man nicht schwanger. Innerlich kann er damit nichts anfangen. Er beschließt eigentlich, Maria zu verlassen. Und Weihnachten ist für ihn hochgradig erklärungsbedürftig. Es ist nicht so, wie er sich das vorstellt. Damals war es so, dass man die Verlobung sozusagen als Eheversprechen war und wenn ich richtig informiert bin, musste man sozusagen als Mann dann den Brautpreis abarbeiten und dann irgendwann konnte man die Frau zu sich holen und dann war man offiziell verheiratet. Und irgendwie waren die noch in dieser Phase und in dieser Phase kommt Maria zu Josef und sagt, hey Josef, ich bin schwanger. Und da sagt Josef, ich habe da ein paar Fragen. So kann ich mir eigentlich nicht, habe ich mir das nicht vorgestellt, so möchte ich nicht weiterleben. Und in seinem Herzen trägt er sich mit dem Gedanken, hey, ich muss hier weg. Und zwar denkt er, ich mache das so, dass Maria gut dabei wegkommt. Wahrscheinlich hat er geplant, sozusagen die Scheidungsunterlagen, den Scheidebrief auszustellen, hinzulegen und dann abzureisen. Und so irgendwie die ganze Situation nicht auf sie zurückfallen zu lassen. Und das ist eine völlig andere Geburtsgeschichte. Aber was Matthäus schon an den Anfang stellt in dieser Geschichte, das weiß Josef eben nicht und das bekommt er erst nochmal betont. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in dieser Geburtsgeschichte im Matthäus-Evangelium, das ist nicht einfach eine Überschrift, die die Bibel hinzugefügt hat. Die normalen Überschriften in der Bibel sind ja von den Leuten, die die Übersetzung gemacht haben, hinzugefügt. Aber der erste Satz in Vers 18 ist quasi eine Überschrift, da sagt Matthäus, der Autor des Evangeliums, sagt, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Und was Matthäus als Jude damit sagen will hier, er sagt seinen Leuten, hier wird die Geschichte erzählt, wie der Messias geboren wird. Hier wird die Geschichte erzählt, wie derjenige auf die Welt kommt, auf den wir gehofft haben als Juden. Der Begriff Christus oder Messias ist ja austauschbar und heißt der Gesalbte. Und Jesus, der Gesalbte, Christus ist ja nicht sein Nachname, sondern bringt zum Ausdruck, dass er der von Gott Erwählte ist. Und das stellt der Matthäus schon am Anfang. Aber Josef hat davon keinen blassen Schimmer und er sagt sich, ich brauche Erklärungen. Oder er sagt es nicht mal. Er ist einfach nicht zufrieden mit dieser Erklärung, die Maria ihm gibt und beschließt, sie zu verlassen. Und dann nimmt diese Geschichte eine Wende. Er bekommt eine Erklärung, die für ihn glaubwürdig ist. Und die Wende besteht darin, dass im Traum ihm ein Engel erscheint und der Engel ihm erklärt, was tatsächlich passiert ist. Und wir lesen da, dass der Engel ihm sagt, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Also nochmal, Josef bekommt erklärt, was wir schon wissen und was schon in Vers 18 steht, bekommt Josef hier nochmal besonders erklärt. Du bist tatsächlich nicht der leibliche Vater und es ist auch kein anderer Mann, sondern das ist ein Wunder mit deiner Frau passiert. Gott hat eingegriffen. Und erst dieser Traum, diese Veränderung, diese Botschaft, dieses Erlebnis, diese Nachricht vom Engel ändert was bei Josef. Denn wir lesen dann am Ende unseres Textes, dass Josef aufwacht und Maria heiratet. Er nimmt sie zu sich. Er vollzieht sozusagen die Hochzeit. Und damit beginnt auch die Vaterschaft von Josef, die leibliche oder die Adoptionsstiefvaterschaft. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken will, dass Josef als Vater von Jesus gilt. Er gibt ihm dann auch den Namen. Das ist ein Ausdruck dessen, dass es sein Kind ist. Namensgebung heißt ja auch, du bist Teil meiner Familie. Und er gibt ihm den Namen, den der Engel offenbart. Dieser Name, der erscheint, sagt der Engel im Traum, er soll ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und ich glaube, ganz oft versuchen wir, Weihnachten einen Sinn zu geben. Und es ist gut, natürlich, Weihnachten eine Bedeutung zu geben, als Familienfest, als ein Fest der Geschenke. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, auch das ist berechtigt, oder der Konsum, die Konsumschlacht und der Materialismus und all die Dinge mit Black Friday und so weiter und so fort, die uns anreizen, dazu immer mehr Geld auszugeben, immer mehr zu konsumieren. Auch diese Stimmen gibt es in unserer Gesellschaft. Und ich denke aber, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, was eigentlich an Weihnachten passiert. Und ich habe mir gedacht, so dieser vielleicht etwas plumpe Slogan, meine Frau war nicht so begeistert von dem, aber ich dachte, der ist vielleicht einprägsam, Weihnachten ohne Gott ist Schrott. Weihnachten ohne Gott ist Schrott, denn Josef hat gesagt, mit dieser Frau, die schwanger wird und ich keine Ahnung davon habe und ich nicht der leibliche Vater bin, was will ich mit der anfangen? Das wäre für ihn Schrott gewesen. Er wollte in dieses Leben nicht. Und wenn wir bei Weihnachten Gott ausblenden, dann bekommen wir eigentlich nur das, was wir uns als Menschen sowieso schon immer geben können. Hohe Erwartungen, Geschenke, Materialismus, vielleicht mal einen mühselig aufrechterhaltenen Familienfrieden. Aber wir verlieren das, was eigentlich hinter Weihnachten steht. Das, was Weihnachten eigentlich bedeutet, nämlich, dass Gott etwas tut, mit dem niemand gerechnet hat. Weihnachten ohne Gott ist Schrott. Und was ich an dieser Weihnachtsgeschichte liebe, was ich an dieser Geburtsgeschichte liebe, ist, dass sie keinen Jö-Faktor hat. Oder ganz oft haben wir so ein süßes Bild von Weihnachten. Wie heißt das nochmal? Holder Knabe mit lockigem Haar. Oder? Ganz warmes Licht, gemütliche Musik, das Feuer brennt im Kamin und die Familie sitzt friedlich zusammen. Und dieses Bild kommt in der Bibel nicht vor. Dieses Bild kommt bei Matthäus gar nicht vor. Und die Botschaft, die Matthäus in Weihnachten entdeckt und die auch Josef gesagt bekommt, ist eben gerade nicht, wenn wir uns jetzt mal richtig zusammenreißen würden und alle lieb zueinander sind, dann kommt es schon gut. Die Botschaft ist nicht, wenn wir uns richtig anstrengen, dann schaffen wir das. Die Botschaft ist nicht, wenn wir einfach mal lieb und nett zueinander sind, dann kommt es gut. Sondern die Botschaft ist, dass wir als Menschen das Grundproblem unseres Lebens nicht selber lösen können. Eigentlich ist Weihnachten völlig unsentimental und brutal. Stell dir vor, du machst ein Weihnachtsgeschenk auf und da drin ist ein Buch oder ein Kurs, 30 Tage Diätprogramm vom Übergewicht zur Traumfigur. Was würdest du denken? Du würdest vielleicht schlucken, lächeln und sagen, ja, es gibt ja noch die Aktion zweimal Weihnachten. Ne? Das ist so ein Geschenk, wo man wahrscheinlich, außer man wünscht es sich speziell oder kauft es sich selber, eher ins Nachdenken kommt und denkt, was will der mir damit sagen? Und Josef bekommt ein Kind geschenkt und die Botschaft, die der Engel ihm mitgibt, lautet, sein Name ist Jesus. Und der Name ist Programm, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Sein Name ist Retter. Und es funktioniert nur, wenn irgendjemand ein Problem hat, wo er Rettung braucht. Das funktioniert nur, wenn er selber nicht das in den Griff bekommt. Und die Botschaft von Weihnachten ist eigentlich sehr direkt und heißt, es liegt nicht daran, dass wir uns nicht genügend anstrengen, sondern es liegt daran, dass unsere Beziehung zu Gott kaputt ist. Es liegt daran, dass wir Gott ablehnen. Es liegt daran, dass wir Gott nicht suchen. Es liegt daran, dass wir nicht Gott als Freund und Vater haben, sondern als jemand, den wir ab und zu mal sehen und besuchen. Und deswegen ist Weihnachten, hat keinen Jö-Effekt, sondern ist sehr unsentimental. Die Botschaft lautet, Gott kommt, um uns zu retten. Und was das bedeutet, das wird natürlich erst im Laufe des Lebens dieses Kindes klar. Und deswegen steht diese Geschichte natürlich nur am Anfang. Aber wie die Geschichte weitergeht, dass er bereit ist, sein eigenes Leben zu geben. Dass er bereit ist, uns zu erklären, was Gott wichtig ist. Dass er bereit ist, uns ein Beispiel zu geben, wie man mit Armen oder Kranken oder Ausgestoßenen umgeht, wie Susi das vorhin gesagt hat. Dass es ein wichtiger Teil unseres Lebens ist, barmherzig zu sein, Nächstenliebe zu zeigen, solidarisch zu sein. Dass es ein wichtiger Teil unseres Lebens ist, Gott besser kennenzulernen und dass er für uns kein Fremder bleibt, sondern unser Vater wird. All diese Dinge erklärt Jesus durch sein Leben. Und das merkt man vielleicht nicht, wenn man das einfach nur so schnell herunterliest, aber der Engel sagt ja, dass Josef der Sohn Davids ist. Und das ist wieder ein Hinweis darauf, dass Jesus der Messias ist. Denn damit kommt Jesus aus dem Haus, wo der König David herkommt. Und dem König David war verheißen worden, dass auf dem Thron Israels immer einer seiner Nachfahren sitzt. Und die Juden haben damit gerechnet, erwartet, gehofft, gesehnt, dass ein Messias kommt. Die Erwartungen, die sie hatten, waren nicht immer eins zu eins, wurden die von Jesus erfüllt. Aber was Matthäus sagt, ist, der, von dem das Alte Testament spricht, das ist der Jesus, wie er geboren wurde, auf übernatürliche Art und Weise. Und das wird eigentlich im nächsten Punkt noch viel deutlicher, wenn nämlich Matthäus, ich vermute, dass es Matthäus ist und nicht der Engel, das wird im Text nicht so hundertprozentig klar, aber das ist so ein typisches Element im Matthäus-Evangelium, dass er ein Zitat aus dem Alten Testament nimmt und sagt, hier erfüllt sich, was gesagt wird. Das sind sogenannte Erfüllungszitate. Und deswegen vermutet man auch, dass die Leser des Matthäus-Evangeliums, dass es Juden waren, also es Leute waren, für die das Alte Testament eine Bedeutung hat. Und in unserem Text geht Matthäus her und schreibt, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Also Jesus hatte keinen Doppelnamen, nirgendwo wird er Jesus Immanuel von Nazareth genannt, sondern es geht in diesem Zitat eigentlich um einen zeichenhaften Namen, um einen Namen, der die Bedeutung von Jesus erklärt. Und Matthäus greift deshalb zurück auf das Alte Testament. Und da haben sich jetzt viele schon die Zähne ausgebissen und es gibt darüber viele Diskussionen. Ihr habt es vielleicht schon gedacht, als ich den Text vorgelesen habe. Warum geht es in diesem Text immer um Sex? Die hatten keinen Sex miteinander und sie haben auch keinen Sex miteinander gehabt, als sie verheiratet waren, bis Jesus zur Welt gekommen ist. Und dann steht da auch noch Jungfrau und da schlagen wir alle die Hände über, oder viele Leute schlagen die Hände über den Kopf zu sagen, ja, Jungfrauengeburt, wer will das schon glauben? Und ist denn in Jesaja 7 wirklich eine Jungfrau gemeint? Die klare Antwort ist nein. In Jesaja 7, Vers 14 steht einfach ein Wort im Hebräischen, was auch junge Frau im heiratsfähigen Alter heißen muss. Das heißt nicht unbedingt, dass sie medizinisch oder biologisch gesehen Jungfrau war. Sie war einfach unverheiratet oder eine junge Frau im heiratsfähigen Alter. Aber in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in der Septuaginta, kommt dann der griechische Begriff für Jungfrau dazu. Und dass wir von einer Jungfrauengeburt reden, hat ja was damit zu tun, dass rings um diesen Vers in Matthäus 1 und auch in Lukas 2 überall erklärt wird, dass Jesus nicht auf natürliche Art und Weise entstanden ist. Aber bei der Jungfrauengeburt geht es nicht um was Biologisches. Es geht auch nicht in erster Linie um was Moralisches, so nach dem Motto, Maria war ein braves Mädchen vom Lande. Oder? sondern da geht es eigentlich darum zu zeigen, es geht um was, sagen die Theologen, was Christologisches. Es geht darum zu zeigen, wer Jesus ist. Es geht darum zu zeigen, dass er auf übernatürliche Art und Weise durch den Heiligen Geist Mensch geworden ist. Es geht darum zu zeigen, dass da uns jemand begegnet, der zwar aussieht wie wir, aber der Mensch gewordene Gott ist. Es geht darum zu verstehen, dass Gott Mensch wird. In Jesaja 7 geht es eigentlich um den König von Israel. Der König Ahas, der in einer schwierigen Situation ist. Denn Ahas ist König vom Südreich, also von einem Teil von dem großen Land Volk Israel, was sich abgespalten hat. Es gab zwei Stämme, die das Südreich gebildet haben und das Nordreich. Und das Nordreich war schon in Abhängigkeit von den assyrischen Feinden und war noch nicht ganz eingenommen, aber war abhängig, war in so einem Abhängigkeitsstatus. Und Ahas wird jetzt sozusagen von dem König des Nordreichs und dem König der Syrer angegangen und sagt, hey, komm, lass uns zusammen eine Koalition bilden gegen die Assyrer, gegen Tiglath-Pileser den III. Cooler Name, finde ich, wenn ihr das mal nachschlagen wollt. Und in der Situation kommt Jesaja zu ihm und sagt, hey, lass dich nicht auf die zwei Typen ein oder lass dir von denen keine Angst machen, denn die haben gesagt, entweder du schließt dich uns an oder wir machen dich platt. Und die haben auch schon angefangen, Juda anzugreifen. Und dann bekommt der Ahas Angst und er zittert. In Jesaja 7 liest man, der König zitterte und mit ihm das ganze Volk wie Bäume, die vom Sturm geschüttelt werden. Also da ist bloße Angst und dann kommt Jesaja zu ihm und sagt, Mann, mach dir keinen Kopf aus den beiden, die werden noch verbrennen. Das sind eigentlich nur noch so brennende Holzscheite auf einem fast schon verbrannten Feuer. Wenn du dich zu Gott hältst, dann wird Gott dir helfen. Und wenn du möchtest, dann wünsch dir ein Zeichen, lass dir ein Zeichen von Gott geben. Dann sagt der Ahas, nein, ich brauche doch kein Zeichen von Gott, ich muss doch Gott nicht herausfordern. So richtig fromm sagt er, nein, mit diesem Jahwe-Gott will ich nichts zu tun haben. Und dann sagt Jesaja zu ihm, hey, jetzt hast du ein Problem. Du machst nicht nur die Menschen müde, sondern machst eigentlich auch Gott verrückt. Und wenn du nicht glaubst, dann bleibst du nicht. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ihr nicht auf Gott vertraut, dann wird euer Land kein Bestand haben. Und in der Situation sagt Jesaja, hey, du willst es nicht, aber Gott gibt dir ein Zeichen. Die junge Frau wird ein Kind gebären und das heißt Immanuel und die Bedeutung von Immanuel ist, Gott ist mit uns. Das ist die wörtliche Übersetzung von diesem Namen Immanuel, das ist eigentlich ein Satz, Gott ist mit uns. Das steckt hinter diesem Jesaja 7, Vers 14 und das ist sicher irgendwie auf eine Art und Weise bei Ahas eingetroffen. Es ist nicht ganz einfach herauszufinden, wer denn dieser Immanuel damals war. Entweder das ist der Sohn von Jesaja. In Kapitel 8 kommt da gleich ein neuer Sohn auf die Welt. Der hat auch einen bedeutsamen Namen. Der heißt Eile, Beute, Raube bald. Oder es ist der Sohn von Ahas. Das ist der Hiskia. Der wird König nach ihm. Und der wird ein König, der wieder dafür sorgt, dass im Tempel nur Jahwe angebetet wird. Dass der richtige Gott verehrt wird. Der reinigt den Tempel, anders als der Ahas, der da sich in Abhängigkeit von Assyrien begibt und eigentlich auch Kompromisse in der Religionsfrage eingeht, in der Gottesverehrung. Warum erzähle ich das alles? Weil ich finde, das müsste man eigentlich mal gehört haben als Christ. Und man müsste eigentlich mal diese Geschichte lesen und nachvollziehen. Jesaja 7 hat eine Erfüllung und eine Bedeutung für Ahas gehabt. Aber was der Matthäus macht, er sagt, was in Jesus passiert, ist nicht nur ähnlich, sondern übertrifft es eigentlich. Das, was bei Jesus passiert, bringt es noch viel stärker zum Ausdruck. Du kannst dir Sorgen machen, du kannst dir Fragen stellen, du kannst in Angst leben. Wenn du auf Jesus schaust, dann siehst du, dass Gott dir ungefragt und unerbeten ein Zeichen gegeben hat. Gegen alle menschliche Logik. Jesus heißt Immanuel, weil Gott selbst auf eine noch tiefere Art und Weise nicht nur als Verbündeter, sondern als Mensch in diese Welt kommt. Er ist nicht nur einer, der sozusagen dem König unter die Arme greift und sagt, hey, wenn du auf mich vertraust, dann bin ich auf deiner Seite. Sondern dieses auf der Seite sein, das wird ganz konkret menschlich. Er wird ein Kind, Gott wird Mensch. Jesaja 7, Vers 14 in diesem Zusammenhang meint, seitdem Jesus auf der Welt ist, ist ganz klar, dass Gott für uns zugänglich ist, dass er bei uns ist, dass er für uns ist, dass er uns die Tür zu sich selbst aufmacht. Die Bedeutung von Weihnachten ist nicht einfach, damals hat Gott irgendwas getan, sondern die Bedeutung von Weihnachten ist, Gott ist mit uns, bei uns, für uns, auch für uns heute. Wenn man das Matthäusevangelium einmal durchliest, dann wird man am Ende hören, dass Jesus sich mit einem wichtigen Satz verabschiedet. Er sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Immanuel. Matthäus stellt es bewusst an den Anfang und Matthäus übersetzt auch diesen hebräischen Begriff. Er sagt ja nicht einfach nur, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben, sondern er erklärt, das steht wirklich im griechischen Text, Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Wenn Matthäus die Geburtsgeschichte erzählt, dann geht es ihm nicht darum, was drumherum alles geschieht. Dann geht es nicht darum, wer alles zur Krippe kommt. Sondern dann geht es zunächst mal, Matthäus, darum, dass wir verstehen, was da passiert. Weihnachten ist für ihn hochgradig erklärungsbedürftig. Für Josef und für Matthäus. Deswegen lesen wir diese Geschichte. Deswegen haben sie sich diese Geschichte erzählt. Ist nicht einfach so verständlich. Und was wir verstehen sollen, ist, dass da Gott sein Versprechen erfüllt, dass es der Messias ist, dass es der ist, auf den alle gewartet haben damals. Und dass diese Erwartung erfüllt ist in Jesus Christus. Und dass Gott mit ihm auf eine ganz neue Art und Weise bei uns ist. Wenn wir heute Weihnachten feiern, dann beginnt eigentlich, dann ist die Frage, wie gehen wir denn mit Weihnachten um? Wie feiern wir Weihnachten? Was nehmen wir von Weihnachten mit ins Jahr? Manche sagen vielleicht, ja, zusätzliche Pfunde nehme ich mit. Oder schwierige Erinnerungen oder ein tolles Geschenk, was ich mir selbst gemacht habe oder jemand anders gemacht hat. Vielleicht neue Lieder, die wir gesungen haben. Aber die Frage ist, nehmen wir auch das mit, dass Gott bei uns ist? Und zwar nicht nur in einer theoretischen Art und Weise, sondern ganz praktisch. Begeben wir uns mitten in unserem Alltag auf die Suche nach Gott? Suchen wir seine Nähe? Sprechen wir mit ihm? Was erwarten wir von ihm? Weihnachten heißt, Gott ist mit uns. Aber wenn wir nichts mit Gott zu tun haben wollen, dann werden wir ihn auch nicht entdecken. Dann werden wir ihn nicht hören. Dann werden wir ihn nicht finden. Die Frage ist doch, wollen wir Weihnachten nur heute feiern oder wollen wir mit diesem Gott durchs Leben gehen? Wollen wir erwarten und vertrauen, dass Gott mit uns ist im Alltag? Im Grunde genommen steht Josef genauso vor der Vertrauensfrage wie der Ahas, der König damals. Nämlich, vertraue ich auf das, was Gott mir sagt? Ja oder nein? Vertraue ich auf das, was Gott mir versprochen hat? Und die Frage stellt sich auch für uns heute. Was mache ich aus dem Kind in der Krippe? Wenn es für uns auch ein Zeichen ist, dass Gott mit uns ist. Dass Gott die Distanz von sich aus überwunden hat. Dass er seine Hand nach uns ausstreckt. Was mache ich da draus? Weihnachten stellt uns vor eine Vertrauensfrage. Bin ich bereit, mit Jesus durch den Alltag zu gehen? Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das war die Botschaft von Jesaja an den jüdischen König. Und ist im Grunde genommen auch eine Aussage für uns. Wollen wir auf Jesus vertrauen? Wollen wir Gott neu kennenlernen? Gott ist nicht so, Gott ist mit uns, das ist ja kein Sachgeschenk, sondern das ist das Angebot einer Beziehung. Das ist kein materialistisches Geschenk, sondern es ist ein Gott, der Interesse an uns zeigt, der uns liebt. Und dieses Kind ist nicht nur ein symbolisches Zeichen, sondern tatsächlich der Schlüssel zur Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und deswegen gibt es Hoffnung in unserer Zeit. Bei allem Schmerz, bei aller Krankheit, bei aller Wut oder Enttäuschung über unsere gesellschaftliche Situation gibt es Hoffnung, weil Gott nicht weit weg ist. Gibt es Vergebung und Neuanfang, weil Gott uns vergeben möchte und uns einen neuen Anfang geben möchte? Gibt es die Möglichkeit, nicht nur Gottes Geschöpf zu bleiben, sondern Gottes Kind zu sein? Weihnachten lädt uns ein, Gott neu zu suchen, uns daran zu erinnern, dass er schon lange da ist. Bevor wir auf die Welt kommen, kam er auf die Welt, kam er uns entgegen. Und deswegen lade ich dich ein, heute nochmal diese ganz andere Geburtsgeschichte zu lesen und deine Fragen zu stellen. Wenn wir Fragen oder Zweifel haben, ist das nie ein Problem. Josef wurde von dem Engel nicht zurechtgewiesen, was er sich denn einbildet, sondern er bekommt es erklärt. Weil Weihnachten erklärungsbedürftig ist. Aber wir sollten niemals vergessen, ohne Gott ist Weihnachten Schrott. Weil wir dann das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Und das Wesentliche ist kein Jö-Effekt, sondern ist das, was Jesus tut. Dass er uns rettet. Dass er für uns stirbt. Dass er selbst sagt, ich bin gekommen, um mein Leben als Lösegeld für euch zu geben. Und deswegen sagt er am Kreuz nicht nur, es ist vollbracht, sondern auch nach der Auferstehung, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und deswegen ist die Frage, darf Jesus mein Retter sein und auf diese Art und Weise auch Gott mit mir sein? Ich will beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns eine Hoffnung gibst. Eine Hoffnung, die nicht einfach nur in irgendwelchen Programmen oder Versprechen besteht, sondern in dir selber. Dass du selbst Mensch geworden bist und auf diese Welt gekommen bist, auf eine Art und Weise, die wir vielleicht nicht nachvollziehen können, aber die uns erstaunen und trotzdem froh machen kann. Wir möchten dir danken dafür, dass du uns eine Zeit schenkst, wo Vergebung möglich ist. Eine Zeit schenkst, wo wir dich kennenlernen dürfen. Dass du uns eine Bibel schenkst, die uns davon erzählt, was bei deiner Geburt passiert ist. Danke, dürfen wir ganz neu darüber staunen und auch nachdenken, was es bedeutet, Gott ist mit uns. Amen. Wir